beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Mhm. Was genau ist eigentlich Ihre Aufgabe hier an der Schule?
Als Professorin meinen Sie jetzt oder als Gleichstellungsbeauftragte eher? Ja. Ich bin ja Gleichstellungsbeauftragte der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und bin in dieser Funktion auch Stellvertreterin der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, die ich auch für ein Jahr mal kommissarisch vertreten habe. Und wir haben zunächst erstmal dem gesetzlichen Auftrag entsprechend Gleichstellungspolitik im universitären Kontext umzusetzen, mit einer Einschränkung des universitären Kontext, heißt jetzt uns vor allen Dingen im Hinblick auf den wissenschaftlichen Bereich. Für den nicht wissenschaftlichen Bereich der Verwaltungsangestellten gibt es die Chancengleichheitsbeauftragte. Insofern sind wir auf die Wissenschaft konzentriert, auf die Situation von Studentinnen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und eben sagen Professoren und Professorinnen. Und ein Hauptteil der Arbeit ist etwa in Berufungsverfahren dafür zu sorgen, dass sagen den rechtlichen Vorgaben zur Chancengleichheit für Frauen und Männer in Berufungsverfahren dem Rechnung getragen wird und da nicht über verschiedene Strategien auch indirekt sagen diskriminiert wird gegen Frauen als dem unterrepräsentierten Geschlecht. Auf Fakultätsebene haben wir dazu noch so ein paar kleinere Sachen. Wir haben ein bisschen Geld, um wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern mit bis zu 200 Euro pro Antrag, wenn das um eine Forschungsreise, um eine Tagungsreise geht. Wir machen natürlich die Umsetzung der Programme, die von zentraler Ebene kommen, also das Teaching Equality Programm. Und im Rahmen des Teaching Equality Programms gibt es die Möglichkeit, eine Gastprofessur zu beantragen. Das haben wir in den letzten Jahren zweimal an dieser Fakultät gemacht. Und es gibt eben Gelder, um Lehraufträge zu vergeben an die verschiedenen Fächer, die dafür dann einen Antrag stellen müssen, um sagen, mehr Frauen in der Lehre zu haben und wenn es gut geht, auch vielleicht noch mit genderorientierten Lehrinhalten. Und es gibt ein weiteres sagen, Förderinstrument, was wir umsetzen, weil es eben auch Geld für Praxisvorträge gibt, die sagen, den Studierenden nahebringen sollen, was heißt das denn etwa als Erziehungswissenschaftlerin, Erziehungswissenschaftler in der Praxis zu sein und da eben auch nochmal den besonderen Schwerpunkt auf Herausforderungen, die sich auch sagen, für Frauen dann im beruflichen Alltag stellen, darauf auch zu gucken. Das sind sozusagen in Kürze sozusagen die wesentlichen Aufgaben.
Okay. Wofür ist Gendern eigentlich so Ihrer Meinung nach gut? Also warum braucht man das?
Naja, erstmal würde ich sagen, warum braucht man das? Wir haben Geschlecht ist eine soziale Kategorie, egal ob wir das wollen oder nicht. Wir nehmen uns wechselseitig als geschlechtliche Wesen da wahr. Wir nehmen uns selber als geschlechtliche Wesen da. Wir werden erzogen im Hinblick darauf, was ist eigentlich weiblich, was ist männlich. Und spielen selber damit mit diesen Kategorien. Wir nutzen sie selber. Wir inszenieren uns als weiblich und als männlich. Und insofern geht es sagen bei Gender, dann auch sagen Gender als Forschung oder Gender sagen als politischer Orientierungspunkt jetzt für gleichstellungspolitische Arbeit darum zu gucken, wie denn sagen Geschlechterunterschiede sich in unterschiedlichen Situationen, die an der Universität relevant sind, äußert und wie man darauf hinwirken kann, dass geschlechtsspezifische Diskriminierung verhindert wird, um darauf auf egalitäre Verhältnisse sagen hinzuwirken. Mhm. Und wir wissen, um es an der Stelle noch mal komplizierter zu machen, inzwischen natürlich viel darüber, dass Gender auch immer mit anderen sozialen Kategorien zusammenwirkt, dass da auch sagen Migration, Ethnizität, Schichtzugehörigkeit, Behinderung, das sind Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Insofern ist die Herausforderung zunehmend, sowohl politisch als sozusagen auch wissenschaftlich konzeptionell, genau diese Verschränkungen von Geschlecht mit anderen sozialen Kategorien in den Blick zu nehmen und zu gucken, wie wirken die zusammen, wie entstehen daraus nochmal besondere Diskriminierungspotenziale, auf die man dann entsprechend reagieren sollte, um hinzuwirken, dass es möglichst viel Gleichheit gibt und wir uns sozusagen als Individuen wahrnehmen können und begegnen können und nicht mehr als jetzt Angehöriger bestimmter sozialer Gruppen.
Haben Sie irgendwie ein konkretes Beispiel für so eine geschlechterspezifische Diskriminierung?
Man kann sich zum Teil natürlich sagen, durchaus vorstellen, was es in der Politikwissenschaft weniger gibt, aber in den Naturwissenschaften wissen wir durchaus auch immer, dass solche Dinge mitspielen. Mädchen können nicht so gut Mathe oder Mädchen sind nicht so gut in Physik. Also wenn wir uns sagen, angucken, in welchen Fächern es Geschlechtergleichheit quantitativ gesehen erstmal an der Universität gibt, haben wir natürlich einen ganz deutlichen Bias. In den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften sind sozusagen viele Frauen paritätisch oder teil 70%, inzwischen auch in der Medizin, auch in Jura, aber in anderen naturwissenschaftlichen Fächern sind sie kaum vorhanden, wenn sie da sind, meist im Hinblick auf Lehramt. Und das hat natürlich viel mit Sozialisation zu tun und mit Annahmen darüber, dass Frauen für bestimmte Fächer geeigneter sind als sozusagen andere. Es gibt, wenn man jetzt sagen eher auf der Ebene von Professuren guckt, ist sagen auch immer in die Frage in Berufungskommissionen, wie guckt man darauf, wie gut wissenschaftlicher Output gewesen ist. Also Forschungsleistung, Publikationsleistung sind ganz zentral. Und dann kann es natürlich sein, dass Frauen, die vielleicht dann auch noch Kinder bekommen haben im Laufe ihrer Karriere, weniger Publikationen haben, weil sie stärker in der Regel in sagen, die Fürsorge für die Kinder eingebunden werden, als dass die Männer sind. Und dann ist eben die Frage, wie geht man damit um, dass möglicherweise die Forschungs- und Publikationsleistungen dann geringer sind, um das zu berücksichtigen. Und dann kann man natürlich überlegen, also hier an der Fakultät machen wir das, dass wir dann quasi mit akademischem Alter rechnen, nicht das reine Lebensalter und dann Kindererziehungszeiten werden dann sagen entsprechend berücksichtigt, um dann sagen zu können, okay, jemand ist akademisch in einem bestimmten Alter und hat da und dafür dann sozusagen einen mehr oder weniger großen Forschungsoutput dann geleistet.
Okay. Wie finden Sie so die Situation momentan in Deutschland über dieses ganze Gender-Thema?
Die Situation ist ambivalent. Also wir haben einerseits in der Generation der jüngeren Leute ist sagen und auch bei den jüngeren Frauen weniger das Bewusstsein dafür da, dass es noch geschlechtsspezifische Diskriminierung gibt. Was einerseits gut ist, dass die das sagen, so erleben, dass es selbst ihre Rechte selbstverständlich sind, aber nicht unbedingt sehen, dass die Ergebnis sagen, historischer Kämpfe gewesen sind und auch prekär sein können. Und wir können ja auch, wenn man jetzt sieht, die ganze Debatte, die um Sexismus entbrannt ist, schon nach diesen Ausfällen von Herrn Brüderle und jetzt zuletzt eben die Silvesternacht in Köln, die sozusagen deutlich macht, sexuelle Gewalt und sexuelle Gewalt richtet sich überwiegend gegen Frauen. Männer sind durchaus auch Opfer von sexueller Gewalt, aber zum größten Teil sind es Frauen, dass es offenbar durchaus noch Bereiche gibt, in denen es sozusagen keine Gleichheit, keine gleichen Rechte gibt. Und ich finde es sozusagen gut, wenn darüber dieses Thema sexuelle Gewalt jetzt viel stärker wieder diskutiert werden sollte und präsenter wird, weil das immer noch ein wichtiger Bereich ist. Anderer wichtiger Bereich, Lohngleichheit. In Deutschland sind wir am unteren Ende der Skala im europäischen Vergleich, gerade in Baden-Württemberg nochmal besonders ausgeprägt. Darüber ist die Diskussion immer noch sozusagen sehr zaghaft. Also zusammenfassend ist es viel geschafft worden in den letzten 30, 40 Jahren. Es gibt aber durchaus auch noch eine ganze Reihe in Bereichen, in denen was passieren muss, weil wir da von einer Gleichheit doch noch weit entfernt sind.
Ja. Und es ist ja zum Beispiel, wenn man sich mal die Parlamente anschaut, in Nord- und Mitteleuropa ist der Frauenanteil bei über einem Drittel. Und es gibt aber natürlich auch Länder, vor allem im Osten, die einen viel geringeren Anteil haben, teilweise halt nur 10% und so. Und in Polen wurde jetzt ein Werbespot aus dem Programm genommen, weil da ein homosexueller Darsteller zu sehen ist. Und da meinte halt der Vizeminister gegenüber einer Zeitung, dass sie halt nicht damit einverstanden wären, dass die Gender-Ideologie mit öffentlichem Geld propagiert wird, das eigentlich für die ökologische Bildung vorgesehen war. Also der hatte quasi, also grundsätzlich kann man sagen, er hatte halt ein Problem mit dem homosexuellen Darsteller. Wie ist denn allgemein oder wie ist die Situation allgemein in den osteuropäischen Ländern unterschiedlich im Gegensatz zu unserer?
Ja, in den mittel- und osteuropäischen Staaten, also in den postkommunistischen Staaten, für die haben sich da gesellschaftlich natürlich ganz andere Herausforderungen ergeben. In den Zeiten, als sie sagen, noch kommunistisch, sozialistisch geprägt waren, war Geschlechtergleichheit, sagen, staatlich verordnet. Man brauchte die, damit die Frauen, sagen, alle in den möglichst umfassend in den Arbeitsmarkt integriert werden, weil man es aus ökonomischen Gründen brauchte. Zugleich war aber, sagen, Hausarbeit, Kindererziehung immer noch sehr weiblich bestimmter Bereich. Auch wenn es öffentliche Kindererziehung gab, aber da haben ja auch dann fast nur Frauen gearbeitet in den Staaten. Es gab Quoten für die Parlamente auch schon, sagen, damals. Und man hat dann nach 1989 einen ziemlichen Bruch gehabt, weil man, sagen, in den Staaten mit Gleichstellung, Gleichberechtigung nichts mehr zu tun haben wollte. Es war einerseits, sagen, durch den Sozialismus verbrannt als Gleichmacherei-Ideologie und man auf der anderen Seite, sagen, wenig mit westlichem Feminismus, mit der Frauenbewegung anfangen konnte. Und da ist, sagen, viel an Traditionen durchaus, sagen, zerstört worden, die für Gleichstellung sehr, sehr positiv gewesen sind und wo man dann erst langsam hat wieder anfangen müssen, entsprechende gleichstellungspolitische Aufbauarbeit, sage ich mal, zu leisten. Das ist der europäische Einfluss etwa auch sehr stark. Ja, und wir haben jetzt in vielen der mittel- und osteuropäischen Staaten, Polen besonders, Ungarn aber auch, eine ganz starke Reautokratisierung, hin zu mehr autoritären Strukturen, weg von demokratischen Traditionen. Und damit einher geht auch so eine Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen, die dann eben mit Ablehnung zu tun hat, alles, was mit Geschlecht zu tun hat. Und dann eben auch Fragen von Homosexualität. In Polen ist natürlich die katholische Kirche extrem stark. Und ich sehe da, sagen, massive Probleme, weil sich also Polen genauso wie Ungarn einfach von demokratischen und liberalen Idealen weit entfernt.
Okay. Und in Stuttgart gibt es ja immer wieder so eine, die nennt sich ja Demo für alle, wo eben diese Eltern, die quasi Angst davor haben, dass halt im Schulunterricht über ja auch Homosexualität geredet wird, die da halt auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren wollen und halt das Mann- und Frauenbild ja quasi so beibehalten wollen. Was sagen Sie dazu?
Es gibt in erstaunlich vielen Ländern ja auch diese, sagen, Bewegung. Man kann ja auch das damit vergleichen, dass es in Frankreich ja auch eine breite Bewegung gegen die Ehe für alle gegeben hat und da auch, sagen, viele junge Leute mobilisiert wurden. Für mich sind das, sagen, analytisch gesprochen ein Ausdruck von Verunsicherung mit den Herausforderungen, denen wir uns, sagen, in der Moderne stellen müssen, durch, sagen, Individualisierungsprozesse, Herauslösung aus tradierten Bindungen, und dazu gehören sowohl die Vorstellungen von Sexualität als Heterosexualität, die Vorstellungen davon, was sind angemessene Rollen für die Geschlechter. Insofern würde ich das letztlich für ein Aufbäumen halten, dagegen sich gegen diese Herausforderung, die die Moderne mit sich bringt, dazu zu stellen, da an tradierten Geschlechterrollen sagen, festzuhalten. Und finde es nach wie vor richtig, dass sagen, die Schule hat einen pluralen Bildungsauftrag und Homosexualität und Diskussionen über Geschlechterrollen gehören da genauso gut dazu wie sagen, Heterosexualität. Und ich finde, manchmal sollte man viel stärker darüber informieren, welche Rechte oder eben auch Pflichten sagen, damit einhergehen mit der heterosexuellen Ehe. Manchmal hat man den Eindruck, die Leute stolpern da ziemlich unbedarft rein, ohne zu wissen, was das für eine spezifische Rechtskonstruktion ist. Und dass die sagen, in vieler Hinsicht auch nicht unbedingt für Frauen immer so vorteilhaft ist, wenn man jetzt von den sagen, rechtlichen Aspekten im Hinblick auf Gütertrennung, Gütergemeinschaft etc. sagen ausgehen. Wir wissen, heute Großteil der Ehen scheitert. Und im Großen ist der Trend, dass sich die Frauen ökonomisch nach der Scheidung schlechter stellen, die Männer besser stellen. Und das hat natürlich Gründe mit immer noch geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zu tun. Ja.
Wie wird die Migration auf das Geschlechterbild in Deutschland Einfluss haben? Also Sie haben ja jetzt vorhin schon die Silvesternacht angesprochen in Köln. Zum Beispiel solche Dinge oder halt auch allgemein gesprochen, wie wird sich das durch die Migration verändern?
Ein Großteil sagen, der Flüchtlinge, die zu uns kommen, kommen aus Kulturen, in denen das Zusammenleben der Geschlechter völlig anders geprägt ist und nach unserem Verständnis sehr segregierend mit starken Diskriminierungen für Frauen geprägt ist in rechtlicher Hinsicht. Und insofern ist das natürlich eine Herausforderung, wenn unser Verständnis von Gleichheit der Geschlechter dann, wenn man da versuchen muss, das sagen, auch zu transportieren, nahe zu bringen an Personen, die in ganz anderen Geschlechterrollen aufgewachsen sind. Zugleich muss man, also ich will überhaupt nicht relativieren, was da sagen, in Köln passiert ist. Das ist natürlich untragbar und da muss der Rechtsstaat entsprechend eingreifen. Aber man muss natürlich zugleich sehen, wie weit eben auch an anderen Stellen, auch in Deutschland, sagen wir, vom Ideal einer Geschlechtergleichheit noch entfernt sind. Also ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir auch in anderen Bereichen sexuelle Gewalt haben. Insofern stellt auch da die Ehe für Frauen immer noch ein größeres Gefährdungspotenzial dar. Die meisten Frauen werden immer noch von ihren Lebenspartnern, Freunden, Ehemännern sexuell missbraucht und erleben sexuelle Gewalt, vor allen Dingen in diesen Beziehungen und eben nicht unbedingt auf der Straße, dass sie von Flüchtlingen angefallen werden. Also insofern bietet das sagen, eigentlich die Chance, auch nochmal darüber nachzudenken, an welchen Stellen wir auch in Deutschland noch die Gleichheit nicht erreicht haben. Aber die Diskussionen werden natürlich jetzt komplizierter werden, nochmal mit sagen, einem Anteil, wachsenden Anteil in der Bevölkerung, muss man natürlich auch relativieren, wie groß der ist, aber mit einem Anteil, der sagen, mit ganz anderen Geschlechterverständnissen, Geschlechterbildern aufgewachsen ist.
Okay. Hast du noch irgendwie eine Frage? Oder?
Eine Frage hätte ich noch. Wie steht in Deutschland im Vergleich zu den europäischen Ländern da? Also wir haben ja schon gehört, dass es in Osteuropa ist natürlich total schwierig ist und in Osteuropa ja man ja noch total gendermäßig einfach noch weit entfernt ist. Aber wie stellt sich denn Deutschland explizit im Verhältnis zu den europäischen Ländern da?
Also Deutschland gehört inzwischen mit in das obere Drittel. Es gibt einen guten Indikator dafür. Es gibt ja das Europäische Institut Institute for Gender Equality und die haben die letzten Jahre einen sagen, multidimensionalen Index entwickelt, in dem sie aufnehmen, also Verfügung über Zeit, Verfügung über Geld, Gesundheitszustand, Gewalterfahrungen. Es gibt noch einen eins fehlt mir gerade noch, und dann aber auch so eine intersektionale Komponente. Und können jetzt sozusagen mit diesem methodisch ausgereifteren Instrumentarium jetzt genauer gucken, wie sich Geschlechtergleichheit darstellt in den 28 Staaten. Und auch wenn man jetzt sozusagen danach guckt, kann man sehen, dass Deutschland inzwischen in die Gruppe der Staaten gehört, die eine recht gute Performance haben. Die Osteuropäischen sind im Schnitt da schlechter, auch die Südeuropäischen stehen im Schnitt schlechter da. Aber wir haben auch von den Nordeuropäern, von den skandinavischen Staaten durchaus noch einiges, was wir lernen können.